Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit. Diese Podcast-Serie wird regelmäßig Teil unseres Expert-Talks sein und wurde von KPMG gemeinsam mit der Verwaltungsratsvereinigung Swiss VR ins Leben gerufen. Mein Name ist Dominik Weber und wir sprechen heute darüber, wie Unternehmen in der Schweiz mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Ich habe heute zwei kompetente Gäste bei mir, die uns aus der Praxis berichten können. Das ist auf der einen Seite Silvan Jurt. Er ist Partner bei KPMG und leitet die Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Er ist spezialisiert auf Nachhaltigkeitsthemen in der Industrie. Auf der anderen Seite Patrick Schmucki. Er ist Corporate Responsibility Officer bei KPMG und spezialisiert auf Nachhaltigkeitsthemen im Finanzsektor. Silvan Jurt und Patrick Schmucki, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das heutige Gespräch. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja aktuell in aller Munde. Daher meine erste Frage an euch, handelt es sich hier nur um ein Modethema oder steckt da mehr dahinter? Silvan.
Hallo Dominik, diese Frage wird uns aktuell natürlich sehr oft gestellt. Sie ist sicher Ausdruck der Tatsache, dass noch vor ein paar Jahren das Thema Nachhaltigkeit eher ein Nischenthema war und heute unglaublich viel mit dem Label nachhaltig versehen wird. Ganz offensichtlich beschäftigen Themen wie Klimawandel oder Menschenrechte heute breite Bevölkerungsschichten. Es scheint heute vielen Leuten klar, dass tiefgreifende Veränderungen in ihrem Umfeld stattfinden, die sie und natürlich auch Unternehmen beeinflussen und eine Neuausrichtung verlangen. Wir sehen dies in Investitionsentscheidungen von Kleinanlegern, Entscheidungen der Politik und natürlich auch in der strategischen Ausrichtung von Unternehmen. Es ist darum klar, dass uns das Thema Nachhaltigkeit noch lange beschäftigen wird.
Wie siehst du das, Patrick?
Ja, ich bin absolut einverstanden. Ich denke, der Grundkontext ist, dass es in breiteren Bevölkerung eine neue Awareness gibt, dass die Balance zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren nicht mehr stimmt. Und das führt einfach dazu, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein Nice-to-have-Thema ist. Und das sieht man jetzt an den Abstimmungen, dass es eben immer mehr um Gesetze geht und entsprechend das Thema verpflichtend wird und das auch längerfristig.
Also Nachhaltigkeit ist kein Modethema, sondern ein großes, langfristiges Thema. Schauen wir uns kurz den Begriff mal an. Dieser kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft, wo es darum ging, nicht mehr Holz zu schlagen, als effektiv nachwächst. Wie hat sich denn der Begriff oder der Diskurs in den letzten Jahren verändert, der Begriff der Nachhaltigkeit, Silvan?
Ja, also der Begriff hat sicher eine sehr lange Reise hinter sich. Und ich würde jetzt nicht so weit zurückgehen bis zur Forstwirtschaft, um das aufzurollen. Ich glaube, ein Meilenstein, der immer wieder kommt, ist der Brundtland Report, der war Ende der 80er Jahre und da ging es eigentlich darum, dass man gesagt hat, die heutige Generation soll nicht auf Kosten der zukünftigen Generation leben. Diese Definition der Nachhaltigkeit oder des Nachhaltigkeitsbegriffs, die hat sich bis heute gehalten, würde ich sagen. Man hat das jetzt kürzlich wieder gesehen bei diesem Verfassungsgerichtsentscheid in Deutschland. Und diese große Begriffsvielfalt, die wir sehen, CSR, ESG, also Environmental, Social and Governance Themen, die ist sehr diffus gestaltet, aber am Schluss geht es eben um diese nachhaltige Entwicklung.
Und in welchen Branchen sind denn die größten Veränderungen auszumachen? Welche Art von Unternehmen gehören zu den Vorreitern?
Ja, eben wie man bei dieser Abstimmung jetzt auch gesehen hat, wenn es ums Thema Klimawandel geht, dann gibt es ein paar Fokussektoren. Das ist zum Beispiel der Gebäudesektor, natürlich die Energieversorgung, aber auch Transportunternehmen natürlich. Und wenn man das ein bisschen breiter fasst, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Klimawandel, dann gibt es natürlich zusätzliche Sektoren. Jetzt auch mit Blick in die Schweiz zum Beispiel der Rohstoffhandelssektor oder eben auch Finanzinstitute. Ja.
Ich denke, der Spezialfall bei den Finanzinstituten ist, dass jetzt mal zuerst auf der europäischen Ebene, aber in der Schweiz zeichnen sich auch jetzt sehr klar entsprechende Tendenzen ab, dass es eben nicht mehr ein strategisches Thema geworden ist, sondern ein regulatorisches Thema. Also es geht um verpflichtende Anforderungen und das führt notgedrungen dazu, dass sich die Finanzinstitute entsprechend ausrichten und das sorgt für eine jetzt sehr schnelle Entwicklung, weil auch wieder spezifisch auf der europäischen Ebene die Zeitlinie, die vorgegeben wird, von der Politik sehr ambitiös ist.
Wir stellen ja auch fest, dass gerade weil das Thema Nachhaltigkeit sehr aktuell ist und auch von Konsumenten und Investoren vermehrt berücksichtigt wird, dass sich Unternehmen hier gerne einen grünen Anstrich geben. Wenn Schein und Sein auseinanderklaffen, sprechen wir auch von Corporate Greenwashing oder auch Corporate Bluewashing, wenn es um UNO Global Compact Themen geht. Was ist eure Einschätzung zu diesem Thema?
Ja, ich glaube, dieses Thema Greenwashing, das ist ein Ausfluss von zwei großen Aspekten. Das eine ist der Druck, der zunimmt auf Unternehmen, eben mit verbindlichen Zielsetzungen und Fortschritten aufzuwarten. Man sieht das eben auch zum Beispiel in jüngsten Gerichtsentscheiden, wo dann gefordert wird, die Klimaziele ambitiöser zu gestalten und auch die Fortschritte zu zeigen. Dort steigt der Druck auf Unternehmen. Und der zweite Aspekt ist sicher das Thema Transparenz bzw. klare Regeln, die es in der Vergangenheit zumindest auf globaler Stufe nicht wirklich gegeben hat. Die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit sind nicht sehr sauber abgegrenzt worden in der Vergangenheit. Und wir sehen jetzt, dass das auch im Zentrum der regulatorischen Aktivität steht, vor allem jetzt in der EU mit der EU Taxonomy, die eigentlich zu definieren versucht, was denn eine grüne Aktivität konstituiert. Und die Unternehmen und Finanzinstitute werden sich entsprechend daran orientieren müssen. Und das wird dann sehr verbindlich werden.
Wie siehst du das Thema in der Finanzindustrie, Patrick?
Das Thema Greenwashing ist in der Finanzindustrie enorm aktuell im Moment. Es handelt sich um eines von vielen Fokusthemas von Regulatoren im Bereich Nachhaltigkeit. Aber eben dieses speziell, weil wir vor allem in den letzten 2-3 Jahren eine sehr starke Zunahme der Nachfrage, vor allem von Kleinanlegern in nachhaltigen Anlagen gesehen haben. Und hier gibt es ein gewisses Compliance-Thema, dass den Kunden Anlagen empfohlen werden, die nicht wirklich halten können, was ihnen versprochen wird. Und hier gibt es einige Bestrebungen der Regulatoren, diese Problematik zu adressieren. Einerseits durch verbesserte Transparenzanforderungen, aber einerseits auch Anforderungen an die Finanzinstitute intern, die entsprechenden Prozesse und Kontrollen aufzubauen, um dann eben auch nachweisen zu können, dass wenn man sagt, dieses Produkt macht XY, dass man das auch mit entsprechenden Nachweisen belegen kann.
Und ich glaube sonst auch, Patrick, was beide Aspekte eigentlich verbindet, also Finanzinstitute und auch Unternehmenskunden, ist das ansteigende Bedürfnis nach Vertrauen in die entsprechenden Offenlegungen. Und das äußert sich vor allem jetzt auch in einem Anstieg von externen Prüfungen. Diese nehmen relativ stark zu. Wir sehen hier, dass mittlerweile bei den größten Unternehmen fast die Hälfte eine externe Prüfung vornehmen lassen auf ihren Zahlen, um eben dieses Vertrauen zu schaffen. Und was wir auch sehen, ist, dass es weggeht von der Freiwilligkeit hin zu wirklich verpflichtenden Regelungen. Und in der EU mit der CSR-Direktive, die jetzt vorgeschlagen ist, sieht man auch hier, dass eine verpflichtende Prüfung Bestandteil des regulatorischen Frameworks sein wird.
Wie sieht denn so eine Prüfung aus? Was macht KPMG, wenn sie konfrontiert ist mit einem Kunden, der die Nachhaltigkeitsberichterstattung auditieren lassen möchte?
Die Prüfung unterscheidet sich grundsätzlich nicht wahnsinnig von einer Prüfung im Finanzbereich. Man hat einen Prüfgegenstand und man hat ein Rahmenwerk, gegen welches man prüft. Was sicher Unterschiede ist zum Finanzbereich aktuell, ist, dass man noch weniger Kompetenzen sieht im nicht finanziellen Bereich, schlicht weil das Thema weniger lang auf dem Radar ist, weniger Aufmerksamkeit genossen hat. Also es gibt hier weniger ausgebildete Mitarbeiter und entsprechend Kompetenzen. Daneben auch die entsprechenden Prozesse und Systeme, die weniger reif sind als im Finanzbereich. Und das gibt sicher zusätzliche Hürden. und dann auch eine große Anzahl an Rahmenwerken, eben an Standards, nach welchen man rapportieren kann, welche eben, sage jetzt mal, die Prüfung, aber auch das Verständnis des entsprechenden Empfängers des Prüfdestats tangieren. Und das sind sicher große Unterschiede zum Finanzbereich. Ja.
Und wie kann ich denn als Kunde, als Konsument oder als Investor erkennen, welche Unternehmen wirklich nachhaltig wirtschaften? Was müssen Unternehmen überhaupt rapportieren?
Also es gibt einen dominanten Standard, wenn es jetzt darum geht, was ein verlässlicher Standard sein könnte. Das ist der GRI, sogenannte Global Reporting Initiative Standard. Daneben haben sich aber verschiedene weitere Standards herausgebildet, und es hat auch ein bisschen damit zu tun, welche Themen denn auch aktuell groß werden, vor allem jetzt das Klimathema, wo man die TCFD-Empfehlungen, das ist die Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, sieht. Und dieser Dschungel an Standards macht es sicher nicht einfach, eben auch ein Verständnis für dieses Umfeld zu haben. Und hier sehen wir ein Bedürfnis, aber auch einen Druck und einen Wandel hin zu, sage jetzt mal, einem globalen Standard, der wahrscheinlich das Endziel sein sollte. Und verschiedene Standard-Setters haben sich jetzt auch dazu geäußert, respektive wollen zusammenarbeiten, um eben dieses Ziel zu erreichen.
Wir haben dieses Thema ja auch in der Finanzindustrie, Patrick. Wie können denn Kunden oder Investoren erkennen, welche Produkte nachhaltig sind und welche nicht?
Aus praktischer Sicht, was wir sehen, ist, dass jetzt vermehrt Labels aufkommen. Also Labels, wie wir sie zum Beispiel auch von den Nahrungsmitteln her kennen, Bio-Labels. Und entsprechende Labels kommen jetzt auch für Finanzprodukte auf. Das Problem mit Labels ist, das ist übrigens dasselbe, was Silvan vorher schon gesagt hat, es fehlt noch immer die gemeinsame Sprache. Was wir jetzt in der Finanzindustrie sehen, ist eigentlich ein Haupttrend, und der geht hin Richtung Standardisierung dieser Sprache und auch dieser Labels. Und über kurz oder lang ein gewisser Marktstandard sich etablieren wird, was als ein nachhaltiges Produkt gelten kann, darf. Ultimativ geht es aber darum, dass die Finanzinstitute die entsprechenden Informationen bekommen von den Unternehmen, die sie investieren. Und hier ist sicher noch ein gewisser Weg zu gehen.
Also es gibt noch keinen Marktstandard, aber Transparenz ist doch ein sehr großes Thema. Wir haben ja kürzlich über die Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt. Diese wurde abgelehnt, worauf nun der indirekte Gegenvorschlag umgesetzt wird. Was bedeuten denn die neuen Bestimmungen jetzt für Unternehmen? Was ändert sich hier?
Der indirekte Gegenvorschlag bringt eigentlich drei Aspekte. Das eine ist die nicht finanzielle Berichterstattung. Davon sind Unternehmen des öffentlichen Interesses betroffen, das heißt hauptsächlich börsenkotierte Unternehmen. Und in diesem Segment sehen wir natürlich heute schon eine relativ hohe Anzahl an Unternehmen, die nicht finanzielle Berichterstattung betreibt. Das heißt, dort wird der Impact aus dieser Initiative eher gering ausfallen. Daneben sind aber die zwei Sorgfaltspflichtaspekte zu beachten. Das heißt, die Sorgfaltspflichten betreffend Konfliktmineralien und Metallen und auf der anderen Seite auch die Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Kinderarbeit. Und dort macht die Regulierung nicht Halt vor einer Börsenkotierung. Dort geht es wirklich auch darum zu verstehen, welche Risiken man denn in der Zulieferkette hat. Und das kann sehr anspruchsvoll werden für Unternehmen, vor allem für solche, die eine komplexe Zulieferkette haben, mit Blick auf die Herstellung von Transparenz dieser Zulieferkette.
Du sprichst von Zulieferkette. Wie können denn Unternehmen sicherstellen, dass die Wertschöpfungskette nachhaltig ausgestaltet ist?
Es gibt natürlich verschiedene Methoden. Was man vielleicht kennt, ist das Labeling, wo dann eben durch das Zertifikat oder das Label sichergestellt wird, dass gewisse Risiken angemessen behandelt werden. Das kann in gewissen Fällen natürlich eine gute Lösung sein, weil man als einzelnes Unternehmen natürlich nur so dann auch zu einer Schlussfolgerung kommen kann. Es gibt aber natürlich Unternehmen, die nicht auf solche Labels zählen können, wo es wirklich auch darum geht, Transparenz herzustellen über die Zulieferkette. Und das kann sehr anspruchsvoll werden, wenn man sich vorstellt, dass da zum Teil mehrere tausend Zulieferer in dieser Kette zu Hause sind. Dann muss man ein System aufbauen, das auch sehr flexibel ist, weil es ja dauernd zu Veränderungen kommt. Es muss aber auch ein System sein, das ermöglicht, eben laufend die Risiken, die sich ergeben in der Zulieferkette, zu erfassen, zu überwachen und auch zu adressieren. Und ich glaube, hier gibt es vor allem eine Antwort, und das ist die Veränderung im Gebiet Technologie und Digitalisierung, die hier helfen kann, entsprechende Transparenz herzustellen, zu ermöglichen. Aber es ist ein weiter Weg für viele Unternehmen.
Wie sieht das Thema Kontrolle der Wertschöpfungskette in der Finanzindustrie aus, Patrick?
Die zentrale Frage dort ist eigentlich wirklich, in welche Unternehmen soll ein Finanzinstitut investieren? Mit dem eigenen Geld oder mit dem Geld ihrer Kunden? Oder welchen Firmen soll eine Bank einen Kredit geben? Und da gibt es eigentlich zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Das eine ist, man macht es selbst, also man geht auf die Unternehmen zu, man beschafft sich die Informationen. Hier ist wiederum die bereits erwähnte nicht finanzielle Berichterstattung von extrem zentraler Bedeutung. Und man versucht dann durch entsprechenden Research wirklich zu verstehen, wo die Risiken und Opportunitäten des Unternehmens sind. Die zweite Variante ist, und die ist halt sehr viel gängiger, ist, dass man sich auf öffentlich zugängliche Ratings abstützt. Also es gibt ESG-Rating-Agenturen, die ihre eigenen Methodologien haben, die den Finanzinstituten helfen, relativ schnell und verlässlich die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu beurteilen. Das Problem dort ist im Moment einfach, dass diese Methodologien der verschiedenen Rating-Agenturen nicht ganz gleich sind und zum Teil auch zu völlig unterschiedlichen Resultaten kommen. Also die eine Methode ist sehr genau, man kann diese Nuancen, die in diesem Thema gezwungenermaßen bestehen, besser berücksichtigen. Die andere Variante ist weniger genau, allenfalls auch fehleranfällig, aber operationell sehr viel effizienter. Ich meine, egal wie man es macht am Schluss, die Finanzinstituten müssen im Prinzip einen durchdachten und dokumentierten Prozess, Kontrollen haben, wie sie die Nachhaltigkeit von Unternehmen messen, und müssen diesen auch transparent ihren Konten offenlegen, damit die verstehen können, oder wenn ein Finanzinstitut Nachhaltigkeit sagt, was es konkret damit meint, was damit abgedeckt ist und was nicht.
Also aktuell ist ja das große Thema der Klimawandel, wobei das Management von Klimarisiken ja nur eine Facette ist. Wenn wir von nachhaltigem Wirtschaften sprechen, welche anderen Themen sind denn aktuell zuoberst auf der Agenda der Unternehmen in diesem Nachhaltigkeitsumfeld?
Also für mich sind es drei große Themen: Menschenrechte, Biodiversität und Circular Economy. Wenn man sich das vor Augen führt, die Biodiversität, da ist die Schätzung auch aus einer WEF-Studie, die kürzlich publiziert wurde, dass circa die Hälfte des globalen Einkommens eben von Biodiversität auch abhängig ist. Das ist logisch, wenn man sich das überlegt, dass Unternehmen eben auch auf Ressourcen natürlich angewiesen sind. Und der Verfall der Biodiversität ist entsprechend ein großes Thema, hängt nahe zusammen mit dem Klimawandel. Und hier sehen wir auch ein großes Potenzial, zum Beispiel in der Berichterstattung. Das kommt sehr kurz. Das Thema Menschenrechte haben wir bereits angesprochen. Hier sehen wir viel Aktivität von verschiedenen Staaten, von Regulatoren. Und das dürfte die Unternehmen sicher auch in naher Zukunft weiter beschäftigen, auch weil es sehr komplex ist. Wir haben über die Zulieferketten-Thematik gesprochen, und das sehen wir in verschiedenen Ländern jetzt in der Umsetzung. Und das Thema Circular Economy, da geht es eigentlich auch ein bisschen um das Geschäftsmodell, das wir verfolgt haben bei unserem Wirtschaften als Gesellschaft insgesamt, mit einem ziemlich großen Abfallberg, der resultiert aus unserem Konsum, und diesen Zirkel zu schließen. Da gibt es natürlich auch einen Business Case, das steht relativ weit oben, auch bei den Regulatoren, aber auch bei vielen Unternehmen. Und hier sehen wir auch sehr viel Aktivität.
Welche sind denn die häufigsten Frage- und Problemstellungen in der Finanzindustrie? Welche Themen sind zuoberst auf der Agenda, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
Also Klimawandel ist bei weitem das dominanteste Thema im Moment. Ich bin aber einig mit Silvan, aus Sicht der Finanzindustrie sind die Themen Biodiversität und Menschenrechte sind zentral. Biodiversität ist von der Natur der Problematik sehr ähnlich wie das Klimathema, weil es geht um die Frage von negativen Einflüssen auf ein ganzes Wirtschaftssystem oder wie es zusammenhängt und die entsprechenden negativen Folgen auf das Geschäftsmodell für die Unternehmen. und dann als Konsequenz daraus, was die Risiken für die Finanzinstitute sind, die in diese Unternehmen investieren bzw. die sie finanzieren. Hier ist die Datenlage allerdings sogar noch, und das hat Silvan erwähnt, sogar noch spärlicher als im Klimathema. Ist also insbesondere vor diesem Hintergrund eine große Herausforderung. Und das Thema Menschenrechte nimmt an Bedeutung zu, nicht nur, aber hauptsächlich wiederum aus regulatorischen Gründen, weil wir jetzt vermehrt die Situation sehen, dass auch Unternehmen, welche Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte und so weiter finanzieren oder in sie investieren, dass auch dort gewisse Verantwortungszusammenhänge hergestellt werden. Und dann schlussendlich ist es natürlich auch ein Thema vor dem Hintergrund von Reputationsschaden.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Silvan und Patrick, wie seht ihr denn die Entwicklungen in den kommenden Monaten im Bereich Nachhaltigkeit? Was tut sich da?
Ja, für mich ist sicher auf dem Radar einerseits die Umsetzung des indirekten Gegenvorschlags zur Konzernverantwortungsinitiative. Wie sieht der konkret aus? Da ist in Bälde eigentlich dann zu erwarten, dass wir beim finalen Gesetzestext respektive bei der finalen Verordnung angelangt sind. Daneben ist aber sicher für viele unserer Kunden relevant, was in der EU geschieht. Dort sehen wir aktuell viel Bewegung und die CSR-Direktive, die hat ja auch einen verpflichtenden Berichterstattungsstandard angekündigt, den die EU entwickelt. Und hier wird sicher spannend sein zu sehen, was der bringt. Viele Unternehmen sind aktuell daran, ihre Berichterstattungsstrukturen, Systeme, Prozesse zu hinterfragen, weil klar wird, dass man mit dieser großen Anzahl an neuen Anforderungen mit dem bestehenden System eigentlich nicht mehr umgehen kann. Und ich denke, diese Themen sind bei uns sicher ganz oben auf der Agenda in der nahen Zukunft.
Ich würde sagen, in der Finanzindustrie ist das grundsätzlich genau gleich. Also die Themen Risikomanagement und Transparenz, die werden sich weiterziehen, werden sich verstärken. Ich würde sagen, thematisch bezogen, der Fokus in den nächsten 1 bis 2, 3 Jahren ist im Anlagebereich, also in der Frage, was sind nachhaltige Anlagen, was sind die Nachhaltigkeitsrisiken im Anlagegeschäft und ebenso, wie können wir die Nachhaltigkeitspräferenzen besser verstehen und wie können diese bei der Anlageberatung oder bei der Geldanlage besser berücksichtigt werden und auch wie kann die Transparenz sichergestellt werden. Und dann so mittelfristig, also dann in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wird dann der Fokus auch vermehrt ein bisschen auf das Kreditgeschäft kommen. Also dann die Frage, was sind Klimarisiken im Kreditgeschäft? Was für neue Finanzierungslösungen braucht es, damit die Entwicklung der Wirtschaft hin zu einem nachhaltigeren oder eben vor allem CO2-freieren Wirtschaftssystem unterstützt werden kann? Das sind aus meiner Sicht so die zentralen Themen aus Sicht der Finanzindustrie.
Nachhaltigkeit ist ein großes und komplexes Thema, das uns noch lange begleiten wird und auch alle unsere Lebensbereiche durchdringt. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Silvan Jurt und Patrick Schmucki. Ich bin überzeugt, dass euch die Arbeit in den kommenden Monaten und Jahren nicht ausgehen wird und wünsche euch beiden viel Erfolg bei der Arbeit mit euren Kunden. Das war der KPMG-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt sehr viele Themen angesprochen und werden diese in verschiedenen weiteren Episoden noch vertiefen. Schön, dass Sie reingehört haben. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder uns ein Feedback geben möchten, besuchen Sie uns gerne auf kpmg.ch. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe.